Herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Me, Myself and Media. Theoretisch wird diese Folge, wie auch zukünftige Videos von GenFM, ab 2019 nur noch als Podcast zur Verfügung stehen und nicht, wie all die Jahre zuvor, mit Bild bei YouTube für lau zu sehen sein. Warum? GenFM hat sich über die letzten 7 Jahre dank eurer Spenden zum Presseportal mit der größten Reichweite entwickelt. Wir verstehen uns als einen wichtigen Außenposten im Kampf für mehr Demokratie. Und die kann es nur geben, wenn vor allem Presse ohne Zensur auskommt. Wer der Presse einen Maulkorb verpasst, egal mit welcher Begründung, bereitet das betroffene Land direkt oder indirekt auf einen Krieg vor. Unter den Nazis war es verboten, Radio London zu hören. Wer sich erwischen ließ, wurde abtransportiert. In der ehemaligen DDR war es bei Strafe untersagt, Westfernsehen einzuschalten. Wer sich erwischen ließ, bekam Besuch von der Staatssicherheit. Als die NATO und damit auch Deutschland 1999 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das Land Jugoslawien führte und rund 78 Tage tausende Menschen aus der Luft mit Bombenteppichen ermordete, war eines der ersten Ziele der staatliche Rundfunk. Er wurde plattgemacht. Warum? Jeder, der Kriege plant und führt, weiß, wie wichtig es ist, die Kommunikation derer zu kontrollieren oder lahmzulegen, die man angreift oder zu unterdrücken gedenkt. Wobei wir wieder bei YouTube 2019 sind. YouTube gehört zu Google und ist einer der mächtigsten Konzerne der Welt. Man unterhält beste Kontakte zum Weißen Haus und zum Pentagon und ist längst helfende Hand, wenn es darum geht, die imperialen Ziele der USA weltweit durchzusetzen. Dazu gehört dann auch, in Zukunft kritische Stimmen schon im Keim zu ersticken. Cyberwar. Nur wie verkauft man das? Im Falle von YouTube kann man sich zurücklehnen und behaupten, das Europaparlament sei schuld. Während der Fußball-WM 2018 wurde damals beiläufig mitgeteilt, dass man plane, das Urheberrecht bzw. den Verstoß dagegen auch auf die Betreiber der großen Videoplattformen auszudehnen. Im ganzen Satz, wenn Lieschen Müller unter einem Pseudonym Schminktipps ins Netz stellte und dabei im Hintergrund Phil Collins laufen ließ, ließ man in Zukunft weder sie laufen noch YouTube. Beide würden sich in Zukunft eine Schadensersatzklage einfangen. Offiziell wurde das dann so formuliert.
Internetanbieter müssen sicherstellen, dass Inhalte, die von Nutzern auf ihren Plattformen hochgeladen werden, im Einklang mit dem Urheberrecht stehen. Falls die Zustimmung der Rechteinhaber fehlt, müssen die Anbieter die Bereitstellung der fraglichen Inhalte auf ihren Plattformen verhindern.
Da kein Filter der Welt das bisher geschafft hat, sieht sich YouTube daher offiziell in der Pflicht, dem Ansinnen des EU-Parlaments nachzukommen und 2019 pauschal alle Kanäle dicht zu machen, die sich ähnlich wie Lieschen Müller verhalten. Mal unter uns, geht es wirklich um Lieschen Müllers Schminktipps? Und hätte YouTube als Teil des milliardenschweren Google-Imperiums nicht Mittel und Lobbyisten genug, um in Brüssel den verschärften Artikel 13 zu entschärfen? Sicher, aber der Wind weht aus einer völlig anderen Richtung. Es geht um das Plattmachen einer Presse, die noch nicht embedded ist und die immer weiter an Einfluss gewinnt. Es geht darum, in Zukunft ungestört neue NATO-Kriege oder den Migrationspakt oder die Aufrüstung oder die nächste Bankenrettung oder die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder die Abschaffung des Bargeldes oder die Auflösung des Nationalstaates zu verkaufen. Es geht um vollkommene Meinungskontrolle und das Ende des Experimentes Demokratie. Schöne neue Welt. Facebook, ein soziales Netzwerk, das längst von der CIA mit Spitzenpersonal versorgt wird, hat im Oktober von heute auf morgen und ohne Ankündigung 559 Seiten und 251 Privatkonten entfernt, darunter sehr viele Journalisten. Zur Begründung hieß es, die jetzt gelöschten Nutzer hätten die Regeln gebrochen, zum Beispiel durch ein unauthentisches Verhalten. Was bitteschön ist ein unauthentisches Verhalten und wie wird es von Facebook definiert? Dazu hat sich die Firma des Herrn Zuckerberg bis dato nicht geäußert. Was dann kommuniziert wurde, ist der Umstand, dass Facebook jetzt ganz offiziell mit dem Atlantic Council zusammenarbeite. Beide Seiten sprechen von Wahlpartnerschaft, um den Anbieter davor zu schützen, während der Wahlen missbraucht zu werden. Mit anderen Worten, es passt uns nicht, dass sich die User an der offiziellen Regierungspropaganda vorbei informieren. Orwell lässt grüßen. Ist dieses Bild bekannt? Es stammt aus dem Jahre 2011 und zeigt den Friedhofsnobelpreisträger Obama beim Kaffeekränzchen mit den damaligen Köpfen von Silicon Valley. Steve Jobs ist dabei, Zuckerberg, Eric Schmidt von Google, Netflix und so weiter und so weiter. Worüber hat Obama wohl mit den Milliardären gesprochen? Über Lieschen Müller und ihre Schminktipps? Oder eher darüber, wie weit es mit der Zentralisierung und damit Kontrolle der digitalen Datenströme aussieht? Wer jetzt nicht verstanden hat, dem ist kaum noch zu helfen. Der Plan, Artikel 13 des Urheberrechts im EU-Parlament durchzudrücken, bedeutet in Wahrheit, das Netz für die kommende Kriegspropaganda freizumachen. Ganz offiziell ist YouTube natürlich dagegen, man will zumindest nach außen cool rüberkommen. Die geplante Zensur, 2019 offiziell Uploadfilter genannt, betrifft dann aber nur private Betreiber, private Presse. Der Staatsfunk oder auch Wikipedia sind davon ganz offiziell, ganz zufällig ausgenommen. Alles klar? Kommen wir zum Punkt. KenFM muss unabhängig werden. Und das geht nur, wenn ihr alle da draußen erkennt, was hier läuft. Unabhängigkeit bedeutet als Zwischenlösung eigene Server, bis die Blockchain-Technologie sich auch auf den Videoplattformen der Zukunft etabliert hat. Sowas ist verdammt kostspielig und kann nur finanziert werden, wenn wirklich jeder, der KenFM seit 7 Jahren konsumiert, sich endlich dazu durchringt, uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag zu unterstützen. Wir haben rund 230.000 YouTube-User, aber nur ein verschwindend kleiner Teil sorgt jeden Monat dafür, dass wir unser Programm machen und ausbauen können. Wollt ihr, dass KenFM den Mächtigen auch nach 2019 ein Dorn im Auge bleibt? Dann unterstützt uns dabei, dass ihr die Inhalte, die ihr mit eurer Spende schon bezahlt habt, auch 2019 noch zu Gesicht bekommt. Von wem können wir hier lernen? Von den Pionieren der Kryptowährung. Sie haben es mit der Wall Street aufgenommen und sind dabei verdammt erfolgreich. Wer unabhängige Medien haben möchte, kommt an unabhängiger Währung, Public Money, nicht vorbei. KenFM hat sich daher entschlossen, ab sofort Bitcoins zu akzeptieren, um damit einen eigenen Server umzusetzen. Seid ihr bereit für diesen Schritt? Dann unterstützt uns ab sofort auch mit Bitcoins oder klassischen Euros, solange es die noch gibt. Da KenFM ausschließlich digital kommuniziert, ist der Schritt zu Bitcoin überfällig. Probieren wir das einfach aus. Und dann noch eins. Wie können wir 2019 auch ohne YouTube mit euch in Kontakt bleiben? Über die KenFM-App. Dazu müsst ihr aber diese App auch runterladen. Freunde, erkennt die Zeichen der Zeit. YouTube macht nicht den Anfang, sondern ist nur Teil einer Politik, die von Jean-Claude Juncker schon vor Jahren ganz offiziell ausgesprochen wurde.
Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.
KenFM kommt in der Zukunft an eigenen Servern nicht vorbei. Die lassen sich nur realisieren, wenn ihr da draußen, besonders wenn ihr Kinder habt, der Mittelstand, wenn ihr die Zeichen der Zeit ohne Weichzeichner zur Kenntnis nehmt. Wer die Presse massiv einschränken will, führt nichts Gutes im Schilde. Für ihn ist Krieg wieder Teil der ganz normalen Politik. Und für diesen Krieg greift dieses System immer dreister nach euren Kindern. Wollt ihr dem wirklich passiv zusehen? Unterstützt KenFM, klassisch mit einem Dauerauftrag in Euro oder jetzt auch in Bitcoin. Es muss unmöglich sein, ein freies Presseportal wie KenFM zu zensieren. Es wird Zeit, dass wir uns von den amerikanischen Konzernservern unabhängig machen. Das können wir nur im Team schaffen. Jetzt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das steht so in der Bibel und das braucht man auch nicht, denn das Bild ist ja schon da. Man muss nur hinsehen wollen. Geld regiert die Welt. Noch gibt es zwar unterschiedliche Währungen, die für unterschiedliche Machtzentren stehen, aber damit ist spätestens dann Schluss, wenn Bargeld weltweit abgeschafft wird und wir alle gezwungen werden, einen digitalen Dollarersatz zu akzeptieren. Sprich, nur noch eine Währung, die weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert wird oder mit der man an Geld kommt, um sein Leben zu bestreiten. Wer dann nicht alle Regeln des Systems akzeptiert, sprich den Befehlen von ganz oben folgt, dem wird einfach der Hahn abgedreht. Die Zentralbank kündigt ihm die einzige Kontonummer. Er ist dann raus, er ist ein Outlaw und er muss sehen, wie er überlebt. Zukunftsmusik? Überhaupt nicht. Der Wirtschaftsexperte Norbert Hering, auch schon Gast bei KenFM, kann in seinem aktuellen Buch Schönes neues Geld nachweisen, dass der Plan der globalen Weltwährung und damit der weltweiten Überwachung von Banken, Technologiefirmen und reichen NGOs massiv verfolgt wird. Noch Fragen? Passt. Fragen wir Google. Ende September veranstaltete Google eine Pressekonferenz in San Francisco. Es ging um die Zukunft der größten Suchmaschine der Welt. Was will Google? Google-Chef Eric Schmidt brachte das dann ohne Wenn und Aber auf den Punkt. Er sagte:
Ich denke, dass die meisten Menschen nicht wollen, dass Google ihre Fragen beantwortet. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen.
Und was, wenn die Menschen übermorgen dann doch vielleicht etwas anderes tun wollen, als die Befehle von Google auszuführen? Na, dann kommen eben die neuesten Produkte von der US-Firma Boston Dynamics zu Besuch. Das ist künstliche Intelligenz mit Terminator-Attitüde. Von der Zukunftsmusik zur Tagespolitik. Hier muss das eben gezeichnete Szenario sukzessive und vor allem ohne großen Widerstand der Bevölkerung organisiert werden. Dass die Banken längst die Macht übernommen haben, ist ja eine Binsenweisheit. Also wo die Märkte draufsteht, da ist ja eine Wahrheit der Geldadel drin, der Club der Multimilliardäre. Sie greifen nicht nach der Macht, nein, sie stellen die Macht, indem sie jeden Volksvertreter, der nicht mitspielt, kalt stellen lassen. Zuletzt traf es dann den doch eher konservativen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Maaßen war für diese Elite kein Problem, als unter seiner Regie meterweise NSU-Akten geschreddert wurden. Und das am 11.11. in Köln. Da ist ja normalerweise Karneval, da geht am Rhein rein gar nichts. Also normalerweise. Wie gesagt, das Vernichten von Akten, die den Tiefenstaat beweisen, hat Hans-Georg Maaßen nicht geschadet. Auch das Mitwirken des Verfassungsschutzes auf den Anschlag am Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 in Berlin war kein Grund für die Regierung, sich vom Chef der Behörde zu trennen. Als Maaßen dann aber in Chemnitz keine Hetzjagden bestätigen wollte, wurde er erst verwarnt und dann von Seehofer in den Ruhestand versetzt. Wenn wir uns erinnern wollen, es gibt bis heute keine Beweise für die Behauptung, es hätte Menschenjagden am Tag der Demonstration in Chemnitz gegeben. Alles, was es gibt, ist dieser Clip.
Maaßen, du bleibst hier. Du bleibst hier.
Ach, und da könnt ihr rein, ihr Fotzen!
Du bleibst hier.
Das hier heißt nicht willkommen!
Auch der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, lehnt die Begriffe Menschenjagd oder Mob in Chemnitz bis heute ab, obwohl er das Verhalten diverser Demonstranten scharf kritisierte.
Und so können wir heute sagen, dass auch dadurch, dass verantwortliche Journalisten, die vor Ort gewesen sind, die auch als Lügenpresse beschimpft worden sind, weswegen ich auch ganz deutlich mich dagegen verwehre und diesem Begriff entgegentrete, dass durch diese Berichterstattung und durch unser gemeinsames Agieren klar ist, es gab keinen Mob. Es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt.
Fakten spielen dann aber keine Rolle, wenn es um eine Agenda geht, die im Hintergrund läuft und die mit Masseneinwanderung nach Europa zu tun hat. Stichwort Migrationspakt. Uneingeschränkte Massenmigration wird uns von der Politik als vollkommen problemlos verkauft, was sie nicht ist. Weder für das Land, in das massenhaft geflüchtet wird, und erst recht nicht für den Staat, dem seine Bürger abhanden kommen, da die NATO mal wieder einen Angriffskrieg führt. Alles, was Hans-Georg Maaßen getan hat, ist der Politik und der Presse zu widersprechen. Er sieht die Massenmigration nicht nur als große Chance, sondern weist auch auf die Gefahren für die innere Sicherheit hin. Um diesem Ansatz im Keim zu ersticken, werden alle, die sich kritisch zur Massenmigration äußern, in die rechte Ecke gestellt. Wer an der Migrationspolitik der Bundesregierung zweifelt, muss in der Öffentlichkeit zum Nazi gemacht werden. Das funktioniert nur, wenn die Presse sich zum Propagandawerkzeug hat machen lassen und hier genau das tut, was sie in Chemnitz den Demonstranten unterstellt. Sie muss andersdenkende Menschen jagen und zur Strecke bringen. Erstaunlich ist, dass das Magazin Monitor sich dafür nicht zu schade ist. So twitterte der Moderator Georg Restle Folgendes.
Die irre Verschwörungstheorie von Maaßen beweist erneut, an der Spitze des Verfassungsschutzes saß jahrelang ein Mann mit linken Feindbildern und rechter Agenda. Dass er jetzt von Rechtsradikalen für seine Rede gefeiert wird, passt ins Bild.
Was sind das für irre Verschwörungstheorien, die der Moderator des Magazins Monitor bei dem jetzt Ex-Chef des Verfassungsschutzes entdeckt haben will? Es geht um eine Rede, die der Mann, nachdem man ihn aus dem Amt hat entfernen lassen, vor europäischen Geheimdienstchefs in Warschau hielt. Hören wir uns diese Rede einfach an, und zwar ungeschnitten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich heute aus diesem Kreis nach über 6-jähriger Zugehörigkeit von Ihnen verabschieden. Die Vorsitzenden der drei Parteien, die die Bundesregierung in Deutschland bilden, Frau Merkel CDU, Herr Seehofer CSU und Frau Nahles SPD, hatten am 23. September beschlossen, dass ich als Präsident des Bundesverfassungsschutzes abgelöst werden soll. Damit ist eine Regierungskrise in Deutschland beendet worden. Die SPD hatte mit einem Bruch der Koalition gedroht, wenn ich weiter im Amt bleiben würde. Hintergrund der Regierungskrise war die Tatsache, dass ich am 7. September gegenüber der größten deutschen Tageszeitung Bild-Zeitung die Richtigkeit der von Medien und Politikern verbreiteten Berichte über rechtsextremistische Hetzjagden bzw. Pogrome in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte. Am 26. August 2018 war ein Deutscher von Asylbewerbern in Chemnitz getötet worden. Am gleichen Tag gab es Demonstrationen in Chemnitz gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, von normalen Bürgern, aber auch von Rechtsextremisten. Dabei kam es vereinzelt zu Straftaten. Am folgenden Tag und an den darauffolgenden Tagen stand nicht das Tötungsdelikt im politischen und medialen Interesse, sondern rechtsextremistische Hetzjagden gegen Ausländer. Diese Hetzjagden hatten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Lokalpresse, des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden. Sie waren frei erfunden. Ich habe bereits viel an deutscher Medienmanipulation und russischer Desinformation erlebt. Dass aber Politiker und Medien Hetzjagden frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformationen verbreiten, war für mich eine neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland. Ich hatte mich in der darauffolgenden Woche gegenüber der Bild-Zeitung in nur 4 Sätzen dazu geäußert, indem ich klarstellte, dass es nach Erkenntnissen aller zuständigen Sicherheitsbehörden keine derartigen rechtsextremistischen Hetzjagden gab. Gegenüber den zuständigen Parlamentsausschüssen stellte ich in der folgenden Woche klar, dass ein Kampf gegen Rechtsextremismus es nicht rechtfertigt, rechtsextremistische Straftaten zu erfinden. Die Medien sowie grüne und linke Politiker, die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung ertappt fühlten, forderten daraufhin meine Entlassung. Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vornherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU-CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren. Da ich in Deutschland als Kritiker einer idealistischen, naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bekannt bin, war dies für meine politischen Gegner und für einige Medien auch ein Anlass, um mich aus meinem Amt zu drängen. Bundesinnenminister Seehofer, der mich und meine Position in dieser politischen Auseinandersetzung sehr unterstützte und dafür selbst viel Kritik von den Medien erfuhr, möchte mich als seinen Berater bei sich behalten. Ob und unter welchen Bedingungen dies stattfinden soll, wird im Einzelnen in den nächsten Wochen geklärt werden müssen. Jedenfalls kann ich mir auch ein Leben außerhalb des Staatsdienstes, zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft, vorstellen. Ich hätte nie gedacht, dass die Angst vor mir und vor der Wahrheit Teile der Politik und Medien in solche Panik und Hysterie versetzt, dass 4 Sätze von mir ausreichend sind, um eine Regierungskrise in Deutschland auszulösen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Welche Passage in der Rede von Maaßen hat ihm den Kopf gekostet? Na, diese hier. Diese Hetzjagden hatten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Lokalpresse, des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden. Sie waren frei erfunden. Sprechen wir offen, Hans-Georg Maaßen hat einen Fehler gemacht. Nachdem er so oft an den von oben befohlenen Stellen die Augen zugemacht hat, überkam ihn in Chemnitz offenbar Skrupel. Hetzjagden, die es nicht gab, wollte er genau wie die lokale Polizei oder die lokale Presse und der Ministerpräsident von Sachsen einfach nicht bestätigen. Dann aber hätte der eigentliche Grund der Demo, nämlich wieder im Vordergrund gestanden, der Mord an einem Chemnitzer durch einen Migranten. Passt aber nicht in die Agenda, nämlich dass alle Migranten super sind und Massenimmigration eine riesige Party ist für alle. Wie sagte seinerzeit Seehofer in der ARD?
Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Außerhalb von Satiresendungen muss der Mann dann Kreide fressen und so tat er es dann auch, um den Rauswurf von Hans-Georg Maaßen in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Schreiben vom heutigen Tag habe ich den Herrn Bundespräsidenten gebeten, Herrn Dr. Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Entscheidender Anlass dafür ist der Inhalt eines Redemanuskripts des Präsidenten Maaßen. Dieses Redemanuskript enthält inakzeptable Formulierungen.
Und damit sind wir beim Migrationspakt.
2016 haben sich 193 UN-Staaten darauf geeinigt, die zunehmende Migration einheitlich und damit weltweit zu regeln. Das klingt ja erstmal nach Zusammenarbeit in humanitären Fragen. Es geht um eine Personengruppe, die auf rund 190 Millionen Menschen beziffert wird und der man im Kollektiv unter die Arme greifen möchte. Ist wunderbar, könnte man meinen. Wer sich dann aber die 34 Seiten des Dokuments durchliest, bekommt das Gefühl, die Verfasser wollten ihm über die Hintertür das abkaufen, was man nationale Hoheit nennt. Wenn ein Land nicht mehr selber bestimmen kann, wie es die klassische Einwanderung gestalten möchte und vor allem, was es allein zahlenmäßig verkraften kann, ist es bald kein Land mehr, sondern ein Flüchtlingslager. Der Migrationspakt wird von den Mainstream-Medien als ein völlig freiwilliges Abkommen dargestellt. Nichts muss, alles kann. Nur wenn dem so ist, warum besteht die UN am 10. Dezember in Marokko dann auf eine Unterschrift? Unterschriften haben ja für gewöhnlich etwas Verbindliches. Wer ein Papier oder einen Vertrag oder ein Abkommen unterschreibt, tut das vielleicht freiwillig. Nur mit dem freien Willen ist es dann, zumindest was den Inhalt des Papiers angeht, vorbei. Das sehen immer mehr Staaten der UN ähnlich und haben angekündigt, diesen Pakt am 10. Dezember in Marokko nicht zu unterschreiben. Nach den USA und Ungarn, Australien zieht sich jetzt auch Österreich zurück aus dem geplanten globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen.
Österreich unterscheidet klar zwischen legaler und illegaler Migration und eine Verwässerung dieser Unterscheidung, wie sie der globale Migrationspakt hier vornimmt, nämlich für sichere, geregelte und planmäßige Migration, wird von uns abgelehnt.
Gegen 17 Einzelpunkte in dem Dokument habe man erhebliche inhaltliche Bedenken. Zum Beispiel würden die Möglichkeiten zur Abschiebung eingeschränkt, sowie Arbeitsmigration und Asyl, also legale und illegale Migration, vermischt. Der Text könnte zudem durch die Umsetzung zum Völkergewohnheitsrecht werden.
Aus unserer Sicht gibt es einige Punkte in diesem Pakt, die wir positiv sehen. Es gibt aber auch einige Punkte, die wir kritisch sehen und wo wir auch eine Gefahr für unsere nationale Souveränität befürchten.
Das Fatale an diesem Migrationspakt ist, dass die Verfasser Asylberechtigte, die aus Kriegsgebieten flüchten müssen, und Migranten, die ihr Glück im Ausland suchen, mutwillig punchen. Wer Nein zu dieser Kombination sagt, schadet Menschen, die das Recht auf Asyl haben und vor dem Tod fliehen. Wer aber Ja zum Pakt sagt, schadet seiner Heimat, da alle Migranten das Recht auf Zugang zu den Sozialsystemen bekommen. Nur wie soll das finanziert werden? Zudem ist völlig offen, wie Millionen auch traumatisierter Menschen überhaupt integriert werden sollen. Wie man sie psychisch betreuen will. Geht es hier wirklich nur um Humanismus oder eher knallharte Geopolitik, bei der ein souveräner Staat nur im Weg ist? Wer von nationaler Identität spricht, hält am Konzept des Nationalstaates fest. Ein Nationalstaat besteht zum Beispiel darauf, innerhalb fest definierter Grenzen über all jene Dinge souverän entscheiden zu können, die er für nötig hält, um den nationalen Staat stabil zu halten. Wer in einer Demokratie als Volksvertreter gewählt wird, glaubt an dieses Konzept und steht dafür ein. Er glaubt daran, dass wesentliche Bürgerrechte nur innerhalb eines Nationalstaates gesichert werden können. Nationalstaat und Rechtsstaat sind Teil der europäischen Identität und Basis der europäischen Demokratie. Wer die Nation, den Staat, Grenzen abschaffen möchte, um alle Macht an abstrakte Bürokratien abzugeben, ist nicht an echter Demokratie interessiert, sondern im Gegenteil will den nationalen Staat mit seiner Pluralität gegen einen einzigen Markt ersetzen. In diesem Markt wird der Bürger dann zum Objekt, zur Ware, deren Wert sich an den Gesetzen des Marktes orientiert. Angebot und Nachfrage bestimmen dann den Wert eines Individuums und nicht die unveräußerlichen Menschenrechte. Die Französische Revolution wäre zum Beispiel ohne einen Staat, der die Errungenschaften dann garantiert hätte, vollkommen gefloppt. Wer heute fordert, den Staat abzuschaffen, ist Teil einer neoliberalen Elite, die vor allem eines verhindern möchte: echte Demokratie. Weltweite, tatsächlich Demokratie und nicht das, was wir im Moment haben. Nämlich Elitenherrschaft, die als repräsentative Demokratie seit Jahren dabei ist, den Staat und seine sozialen Leistungen zu demontieren. Ohne Staat kein Gesellschaftsvertrag, keine staatlichen Sozialleistungen, keine fairen Renten und kein ausgeglichenes Geben und Nehmen innerhalb der Gemeinschaft. Kein innerer und kein äußerer Frieden. Stattdessen Konkurrenz und Wachstumszwang und eine Rückkehr in die globale Barbarei. An dieser Stelle ein Buchtipp von Michael Bröning. Lob der Nation, warum wir den Nationalstaat nicht den Rechtspopulisten überlassen dürfen. Ich rate, das Buch zu lesen. Michael Bröning arbeitet für die SPD-nahe Ebert-Stiftung und kritisiert, dass zum Beispiel Linke mit Kritik am Nationalstaat oft zu weit ging. Bröning kritisiert auch, dass der Mainstream so tut, als ob Migration überhaupt nicht beeinflussbar sei. In einem Interview mit der Welt betont er explizit die Wichtigkeit des Staates mit nationaler Souveränität und festen Grenzen.
Meinungsumfragen zeigen immer wieder, dass eine große Mehrheit der Befragten, und zwar weltweit, den Nationalstaat als wichtig empfindet. Das gilt auch für Europa. Dort wiederum bezeichnet sich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der Befragten ausschließlich als Europäer. Und das, obwohl wir mit gutem Recht seit 50 Jahren europäische Integration vorantreiben. Das zeigt, dass die Parteien endlich lernen müssen, Frieden mit der Identität zu machen, die für die meisten Menschen die größte Bedeutung hat. Und das ist eben der Nationalstaat. Im Prozess der Globalisierung braucht es den Nationalstaat, um den globalen Finanzkapitalismus in Bahnen zu lenken. Dasselbe lässt sich über den Klimawandel sagen oder die Migrationspolitik. All das funktioniert nicht ohne den Nationalstaat. Die Parteien, denen Partizipation, Integration und Demokratie wichtig sind, müssen verstehen, dass es auch ein Wir geben muss, in das man integrieren kann. Am Konzept einer weltoffenen Nation können sie trotzdem festhalten. Was wir da brauchen, ist keine Ideologie, sondern Pragmatismus.
Der entscheidende Satz lautet, es muss auch ein Wir geben, in das man integrieren kann. Es geht also um Grenzen, ein Inneres und ein Äußeres. Ich möchte an dieser Stelle auf ein KenFM-Interview verweisen, bei dem es genau um diesen Themenkomplex geht und das Thema ist komplex. Wir sprachen mit Frau Professor Andrea Komloschi aus Wien über ihr Buch Grenzen, räumliche und soziale Grenzen im Zeitenverlauf. Das Buch geht das Thema völlig anders an und ihr solltet es unbedingt lesen, aber zumindest solltet ihr das Interview sehen.
Ich glaube auch, dass zum Beispiel sehr viel Lösung in den globalen Konflikten nicht darin liegt, dass man jetzt neue Marshallpläne, das ist sowieso eine ziemliche Illusion, weil man gar nicht daran denkt, dass der Marshallplan ja auch nur dazu gedient hat, die den Absatzmarkt
zu vergrößern.
Ja,
ne? Sonst hätten sie längst schon eine Implosion gehabt. Ne? Ja.
Also das lässt sich überhaupt nicht auf die heutige Zeit übertragen, aber ist wurscht, irgendwelche Entwicklungspläne für die armen Länder zu entwickeln, die wiederum nur darauf hinauslaufen, die besser in die Lage zu versetzen, sozusagen die
unsere Produkte zu kompensieren.
Ja? Also das Wichtigste wäre eigentlich, diese Interventionen auf der wirtschaftlichen und auf der politischen Ebene, weil da gibt es ja alle möglichen Knebelverträge, die das vorbereiten, zurückzunehmen und zu sagen, lasst mal denen mal ein bisschen die Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln. Ja, und
also eigene Handschrift zu entwickeln.
Schreiben wir ihnen auch nicht vor, was aus ihnen genau werden muss, ja, sondern akzeptieren wir das einmal, dass wir uns nicht immer einmischen und dann auch auf der moralischen Ebene sagen, okay, da sind bestimmte Werte, entsprechen nicht unserem Wertekanon. Die Welt besteht eben aus unterschiedlichen Werten und ich will jetzt im Prinzip jetzt nicht unbedingt jede autoritäre Praktik in irgendeinem Entwicklungsland rechtfertigen, aber ich sehe die eigentlich auch als Folge dessen, dass ihnen gar nicht die Grundlagen ermöglicht werden, auf denen dann, sagen wir mal, eine partizipativere Regierungsform entwickelt werden kann.
Was die Wiener Professorin anspricht, ist der Umstand, dass neben unseren klassischen NATO-Kriegen es vor allem die Knebelverträge sind, die zum Beispiel große Teile der afrikanischen Bevölkerung buchstäblich zur Flucht zwingen. Es ist der Wachstumszwang unseres Systems, das einen Großteil der Flüchtlinge selber erzeugt. Der Migrationspakt ist da eher auch weniger selbstlose Hilfe, sondern verstärkt den zerstörerischen Sog des Kapitalismus, indem er die Verursacher von Krisen dahingehend belohnt, dass die Folgen auf die Gemeinschaft abgewälzt werden, während die Profite an die Spitze durchgereicht werden. In der Zeit konnte man 2016 schon Folgendes lesen: Europa erzeugt die Flüchtlinge selbst. Das ist richtig.
Das Abkommen, das die EU vorschlägt, enthält nicht viel mehr als die altbekannten Konzepte, die zu nichts führen werden, außer dem immer gleichen Teufelskreis. Es verspricht kurzfristige Profite für europäische Konzerne und Beteiligung für eine kleine afrikanische Elite. Mit den bekannten Folgen: steigende Ungleichheit in der Region, grassierende Armut, schwelende Konflikte. Wenn Europa tatsächlich den massenhaften Exodus der Wirtschaftsflüchtlinge aufhalten will, wäre es jetzt an der Zeit, sich für eine andere Politik einzusetzen.
Dass Europa keineswegs so christlich tickt, wie es vorgibt, hat uns auch schon vor Jahren Dr. Asfar Bossen Asarate bestätigt. Als gebürtiger Äthiopier hält er den europäischen Politikern den Spiegel ins Gesicht. Denn wer von europäischen Werten faselt, tut gut daran, diese auch in der eigenen Außenpolitik zum Standard zu machen.
Wir müssen zuerst mal die europäischen Werte, wir müssen lernen, das haben wir 40 Jahre lang hier nicht getan, die europäischen Werte, für die Europäer immer wieder gerade stehen und sagen, unsere europäischen Werte, unsere europäische Zivilisation. Wir müssen sie auch in die Außenpolitik transferieren und auch vor allem in der Afrikapolitik muss sie sichtbar sein. Ja. Ansonsten ist es Lug und Trug und es ist auch unfair, diese Werte für sich in Anspruch zu nehmen und in der Afrikapolitik genau das Gegenteil zu sagen.
Machen wir aber ja nicht nur da. Ich meine, das machen wir ja auch in Middle East. Wenn wir Saudi-Arabien als einen stabilisierenden Faktor, das ist jetzt mal Neusprech aus dem Kanzleramt, bezeichnen, um in Syrien Demokratie zu forcieren, das ist ja ein Treppenwitz.
Das ist absolut richtig, Mann. Das ist so, als ob man den Bock zum Gärtner gemacht hat. Das muss ich Ihnen ganz offen sagen. Und es ist übrigens genau dasselbe mit meinem eigenen Land. Wenn Sie heute einen deutschen oder europäischen Politiker fragen, werden Sie sagen, aber immerhin, wir wissen, wie schlimm diese Leute, die heute an der Macht sind, sind. Aber Äthiopien ist ein stabilisierender Faktor in Afrika und vor allem ein wichtiger Alliierter im Kampf gegen den Terrorismus. Manchmal weiß ich wirklich nicht, wer der Terrorist ist.
Was wir seit der aktuellen AOK-Studie dann ganz genau wissen, ist, dass 3 von 4 Kriegsflüchtlingen traumatisiert sind. Hier ein paar Zahlen, die nachdenklich machen.
74,7% mussten persönliche Gewalterfahrungen vor oder während ihrer Flucht machen. Mehr als 40% haben direkte Angriffe durch Militärs und andere Bewaffnete hinter sich. Mehr als jeder Dritte muss das Verschwinden, die Verschleppung oder Ermordung von Angehörigen verkraften. Jeder Fünfte wurde gefoltert. 16% befanden sich in Lagern oder in Isolationshaft und wurden Zeuge von Tötung, Misshandlung oder sexueller Gewalt. Mehr als 6% wurden selber vergewaltigt.
Hier tickt eine importierte Zeitbombe. Der Politik zu unterstellen, sie würde die Gefahr nicht kennen, wäre naiv. Die Politik weiß genau Bescheid, aber sie darf dieses Problem nicht ansprechen. Das erklärt auch, warum unsere Regierung alles unternimmt, damit der Bürger den Migrationspakt nicht hinterfragen kann. Wie macht das unsere Regierung unter Merkel? Zum Beispiel, indem der Bundestag Petitionen der Bürger zum Pakt zensiert, also nicht zulässt. In der BZ konnte man lesen.
In diesem Herbst wurden dem Bundestag 19 Petitionen zu einem Thema zugesandt, aber keine von ihnen wird veröffentlicht. Darüber entschied das Sekretariat des Petitionsausschusses. Einige der 19 Petitionen musste man aus sachlichen Gründen tatsächlich ablehnen, die meisten aber nicht. Einer der Texte liegt der BZ vor. Jede Migrationspolitik bedarf einer demokratischen Legitimation, heißt es dort. Der Bundestag möge über den Migrationspakt abstimmen. Aber sogar dieser Text wurde abgelehnt. Zur Begründung schrieb der Bundestag, Petitionen dieser Art seien geeignet, den interkulturellen Dialog zu belasten.
Wir halten fest, wer in der Merkel-Demokratie Fragen an die Regierung stellt, belastet den Dialog. Ich dachte immer, ein Dialog ist, wenn mindestens 2 Menschen ihre Argumente austauschen. Was wir jetzt haben, ist ja eher so, dass die Politik uns alle auffordert, bitteschön die Schnauze zu halten, wenn Mutti Merkel etwas entschieden hat. Käme die DDR zurück, müsste Mutti ihren persönlichen Stil auch gar nicht anpassen. Das ist alles schon so richtig. Der Tagesspiegel übrigens sonst immer ganz vorn mit dabei, wenn es darum geht, Merkels Außenpolitik speziell in Israel-Fragen zu verteidigen, bekam jetzt die Quittung für sein jahrelanges Speichellecken. Das Auswärtige Amt verweigerte dem Blatt die Auskunft in Sachen Migrationspakt und jetzt beschwert sich die Gazette.
Die Bundesregierung will die von ihr eingegangenen Kompromisse beim umstrittenen UN-Migrationspakt nicht offenlegen. Auch zu ihren ursprünglichen Verhandlungspositionen verweigert sie Auskünfte. Auf eine Anfrage des Tagesspiegels zum Zustandekommen der im finalen Entwurf des Abkommens enthaltenen Aussagen teilte das Auswärtige Amt lediglich mit: Zahlreiche Elemente, die im deutschen Interesse sind, konnten dabei umgesetzt werden. Dafür gab es an anderer Stelle Zugeständnisse. Welche Elemente dies waren und welche Zugeständnisse es gab, soll jedoch nicht öffentlich werden. Ein Sprecher erklärte, nähere Informationen dazu würden gegenüber Medienvertretern ausschließlich vertraulich und nur im Hintergrund erfolgen.
Hintergrundgespräche, aha. Das ist dann das Gegenteil von Pressefreiheit und Transparenz. Welche Fragen befürchtet eigentlich die Regierung, wenn es um diesen Pakt geht? Zum Beispiel, warum der Pakt, der doch als vollkommen freiwillig verkauft wird, weshalb man ihn ja auch ruhig unterschreiben könnte, weshalb dieser Pakt auf gerade mal 32 Seiten 157 Mal die Begriffe Pflicht, Gewährleistung und Sicherstellung verwendet. Ich komme ein bisschen vor wie bei der Commerzbank. Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Die einzige Partei, die sich traute, der Regierung zum Migrationspakt entsprechende Fragen zu stellen, war die AfD, und zwar am 8.11. im Deutschen Bundestag. Generaldebatte. Und was musste sich die Partei im Bundestag sofort unterstellen lassen? Sie, die AfD, wäre natürlich, ihr ahnt es, anti, Anti.
Sie suggerieren, dass eine Elite, angeführt von den USA und dem Staat Israel, Migrantinnen und Migranten ansiedeln will, mit dem erklärten Ziel, die weiße Rasse auszulöschen, meine Damen und Herren. Und diese krude und verfassungsfeindliche Bewegung ist beschämend und in ihrem Kern im Übrigen tief antisemitisch und schlicht menschenfeindlich.
Ist das so? Hat die AfD behauptet, die USA und Israel hätten vor, in Europa die weiße Rasse auszulöschen? Die AfD behauptet wirklich viel, viel Schrott übrigens wie alle Parteien, aber der Partei zu unterstellen, sie hätte behauptet, hier würde eine Art Experiment laufen, das ist absoluter Blödsinn. Wer das behauptet hat, ist der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Munk, und zwar zur Primetime in den Tagesthemen.
Warum ist denn das Grundvertrauen in die etablierte Politik so zurückgegangen?
Die Populisten steigen ja seit vielen Jahren in vielen Ländern auf. Das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auch vergleichen schauen, und da sind drei Gründe sehr wichtig. Zum ersten Mal die wirtschaftliche Stagnation, dass selbst wenn es im Land relativ gut geht, viele Menschen das Gefühl haben, so wirklich besser als meinen Eltern geht es mir nicht, meinen Kindern wird es vielleicht noch mal schlechter gehen. Zum zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Und drittens, dass dieser Ärger, diese Wut auf die Politik gebündelt wird durch das Internet, durch das es eben gerade einfacher wird, Hasskommentare abzulassen, Propaganda zu machen und sich auch für extreme Politiker politisch zu organisieren.
Okay, dann wird das auch geklärt. Nicht die AfD behauptet, in Europa würde eine Art Experiment ablaufen, sondern der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Munk, und das eben zur Primetime in der ARD. Wer der AfD da unterstellt, sie wäre antisemitisch, nur weil sie es wagt, den Migrationspakt zu hinterfragen, hat sich selber ein Bein gestellt. Das erkannte auch Martin Hebner von der AfD Bayern und wies die Unterstellung im Deutschen Bundestag souverän zurück.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Israel diesem globalen Pakt für Migration nicht beitreten wird. Und zwar ganz dezidiert, da Israel diesen Pakt, und zwar maßgeblich Leute, als Pakt der Wölfe bezeichnet und im Land, indem man auch in dem Falle Schaf hat, soll erst mal keine fremden Wölfe rein. Das tut man nicht. Also von daher, die haben das ganz klar abgelehnt. Übrigens, und Sie sagen in dem Fall, wir wären antisemitisch, dann würden Sie sagen, dann sind Australien, USA, Tschechien, Polen, Österreich, Ungarn, Kroatien etc. Ich habe nächste Woche einen Termin mit dem Schweizer Botschafter. Bestimmt für Sie auch antisemitisch, wenn Sie sich gegen einen Pakt, der Ihr Land schädigt, wendet. Und schauen Sie, wir machen nichts anderes, als dass wir hier die Interessen unseres Landes, genauso wie anderer Länder, die ihre vertreten, auch wahrnehmen. Und dazu sind wir als Volksvertreter auch definitiv verpflichtet.
Zum Schluss möchten wir speziell die Grünen noch auf einen Tweet von Multimedia-Chefredakteur der Kronenzeitung in Österreich hinweisen, nachdem dieser mit Professor Schifftan gesprochen hatte. Schifftan ist ja der Sicherheitsberater der israelischen Regierung und äußerte sich zum Migrationspakt folgendermaßen. Warum sollte Europa diesen Pakt der Wölfe unterzeichnen, wie sie mit den Schafen umgehen wollen? Dass Israel den Vertrag unterzeichnet, sei auszuschließen. Nach der Logik der Grünen ist Israel damit antisemitisch, da es genau wie die AfD den Pakt ablehnt. Auch wenn es langsam langweilt, aber den Antisemitismus als politische Waffe zu missbrauchen, das ist also zu einer Art Volkssport geworden. Auch Friedrich Merz, zu dem wir dann noch kommen werden, übt sich jetzt in dieser Disziplin, kaum ist er von BlackRock zurück. Merz nennt die AfD offen nationalsozialistisch, vergleicht sie also mit der NSDAP. Was man als Merz wissen könnte und sollte, als die Bundesrepublik gegründet wurde, da gab es die AfD noch nicht, aber die CDU und in ihr Hans Globke. Hans Globke leitete von 1953 bis 1963, also 10 Jahre, unter Bundeskanzler Konrad Adenauer das Bundeskanzleramt. Zuvor hatte er unter den Nazis die Rassegesetze mitverfasst. Wenn Merz jetzt bei der AfD den Geist der NSDAP wiedererkannt haben will, könnte man auch behaupten, die AfD erinnert Merz an die CDU unter Adenauer. Ein mediales Eigentor. An dieser Stelle ein Buchtipp. Moshe Zuckermann, der allgegenwärtige Antisemit. An dieser Stelle ein kleines Rätsel. Wer hat Folgendes gesagt und vor allem, wann über wen?
Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden. Solche testosterongesteuerten Gruppen können immer Böses anrichten.
Also nochmal, wer hat das gesagt und vor allem wann, über wen? Adolf Hitler über die Russen 1939? Josef Stalin über die Deutschen 1941? Josef Höcke, AfD jederzeit? Nein, Winfried Kretschmann über Flüchtlinge 2018. Kretschmann ist übrigens der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Mitglied der Grünen. Gegenüber dem Mannheimer Morgen äußerte er den Wunsch, er würde gerne, Zitat, kriminelle Gruppen junger Flüchtlinge trennen und aus großen Städten fernhalten. Herr Kretschmann, wie wollen Sie das machen? Wollen Sie wieder Lager einrichten? Wollen Sie Züge rollen lassen? Ich meine, das hatten wir doch alles schon. Was man aber tun könnte, privater Tipp an Sie, man könnte diese testosterongesteuerten jungen Männer in Uniform stecken und zur Bundeswehr schicken, weil da läuft im Moment ein richtig geiles, olivgrünes Casting.
Welcome to the jungle.
Der größte Freund ist, glaube ich, hier dein Kompass und die Sonne.
Wir üben, wie wir kämpfen.
Also einen Job zu haben, wo man sich keinen Fehler erlauben kann, finde ich super krass.
Ich bin mal gespannt, was mich erwartet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung.
Werde Massenmörder im Ausland und lass dich von der Eigendynamik im Kriegsgebiet zu Taten hinreißen, die du solo so niemals tun würdest. Und noch was. Mord und Totschlag werden ja nur dann als Kriegsverbrechen verfolgt, wenn die Armee, für die du tötest, verliert. Wenn sie aber gewinnt, bekommst du einen Orden. Und PTBS. Kein Begriff? Diese posttraumatische Belastungsstörung, die häufiger bei Soldaten diagnostiziert wird, nachdem sie aus der Kampfzone zurückkommen und bevor sie sich dann selber immer häufiger umbringen. Wir schalten ins Jahr 2012. Damals hatten wir eine Spezialsendung zu PTBS produziert. Und zu Wort kamen nicht nur Ärzte der Bundeswehr, sondern vor allem auch im Krieg traumatisierte Soldaten. Zum Beispiel Andreas Timmermann-Levanas. Timmermann-Levanas war Oberstleutnant und hat der Truppe 24 Jahre lang gedient. Er überlebte mehrere Bombenanschläge und verließ 2009 die Bundeswehr mit der Diagnose PTBS. Im Anschluss gründete Levanas die Deutsche Kriegsopferfürsorge, die Wehrdienstbeschädigten und ihren Angehörigen hilft, da die Hilfe der Bundeswehr verdammt schnell endet.
Wie soll denn ein traumatisierter Mensch, der auch vielleicht mit einer leichten Beschädigung zurückkommt, wieder einen Beruf finden? Wie gehen wir mit den Familien um? Wie gehen wir mit der Frage um, die wir gar nicht beantworten können, wie hoch ist denn die Suizidquote von bereits entlassenen Soldaten? Aber die Frage ist gar nicht untersucht. Weil nämlich alle entlassenen Soldaten aus der Selbstmordstatistik der Bundeswehr herausfallen und bisher keine Langzeitstudie darüber existiert, wie hoch denn der Anteil von ehemaligen Einsatzsoldaten ist, das heißt von Veteranen in der zivilen Suizidstatistik. Wie hoch ist die Quote der Gewalt in der Beziehung nach einem Auslandseinsatz bei entlassenen Soldaten? Und schließlich und endlich, welchen Preis möchte Deutschland eigentlich in der Zukunft als Gesellschaft tragen, wenn es um die eigenen Interessen des Staates geht? Das mag jetzt zwar sehr weit weg klingen, aber wenn immer mehr Soldatinnen und Soldaten als Veteranen beispielsweise die zivilen Arztpraxen belegen, dann ist vielleicht auch das 14-jährige Mädchen mit der schweren Traumatisierung nach dem sexuellen Missbrauch auf einmal mit dem Thema konfrontiert, dass es keinen Therapieplatz bekommt, weil vielleicht der ehemalige Soldat den Therapieplatz braucht.
Ich sehe das Spielfilmpotenzial. Story geht so. Eine Horde junger Männer bewirbt sich bei der Bundeswehr und beteiligt sich an einem Feldzug in Land X. Sie vertreiben und traumatisieren dabei andere junge Männer, die nach Deutschland flüchten müssen. Wie es das Schicksal will, vergewaltigen diese jungen Männer dann im Kollektiv die Tochter des Oberbefehlshabers, der sie vertrieben hat. Das Mädchen hat den Vater eh kaum gesehen, da dieser ja im Ausland Krieg führt, um der Demokratie zum Endsieg zu verhelfen. Als dieser Vater im Kriegsgebiet dann einen Bombenanschlag überlebt und dabei schwer verwundet und traumatisiert wird, braucht er ebenfalls einen Therapieplatz in seiner Heimat. Hier muss er aber dann, genau wie die Tochter, extrem lange warten und bringt sich nach Monaten um. Im Anschluss landet die Tochter in der geschlossenen Psychiatrie und darf den ganzen Tag fernsehen. Alle paar Minuten wird dort dann das Programm durch nur eine Werbung unterbrochen. Schauen wir uns den Clip einfach an.
Welcome to the jungle.
Der größte Freund ist, glaube ich, hier dein Kompass und die Sonne.
Wir üben, wie wir kämpfen.
Also einen Job zu haben, wo man sich keinen Fehler erlauben kann, finde ich super krass.
Ich bin mal gespannt, was mich erwartet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung.
Seit der letzten Ausgabe von Me, Myself and Media wurde in Hessen, in Bayern und bei McDonald's gewählt. Die Ergebnisse kann man so zusammenfassen. CDU und CSU sind massiv abgeschmiert. Die SPD kann ihre Parteitage zukünftig in einer Telefonzelle abhalten. An der AfD kommt man immer schwerer vorbei. Und die Grünen glauben ernsthaft, ihre Zuwächse hätten mit der eigenen Leistung zu tun und nicht mit dem Versagen der politischen Konkurrenz. Das führt uns zu einer guten und einer schlechten Nachricht. Erst die gute. Die gute Angela Merkel will nicht mehr. Nach nur 4 Amtszeiten und nachdem sie die ehemalige Volkspartei CDU auf den Beliebtheitslevel der SED geführt hat, schmeißt Mutti völlig überraschend das Handtuch. Wie gesagt, das ist die gute Nachricht.
Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Drittens, für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten. Und viertens, ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten.
Und damit sind wir bei der schlechten Nachricht. Er ist wieder da. Friedrich Merz. Für die Jüngeren unter euch. Dieser Merz war ganz früher schon mal Teil der CDU und des Deutschen Bundestages und folgte 2009 dann dem Lockruf des Geldes. Ihn nur als bezahlten Lobbyisten der Hochfinanz zu bezeichnen, das trifft das nicht. Merz ist eine Art menschliche Privatwährung. Mit ihm kauft sich der internationale Geldadel nicht nur noch größer in die BRD ein, nein, er übernimmt die BRD und zwar direkt. Merz soll nämlich ins Kanzleramt, ja, und dabei ist der Parteivorsitz nur das Basislager. Schauen wir uns an, welche Gipfel der Merz die letzten Jahre so bestiegen hat.
Merz war Aufsichtsrat beim AXA-Konzern, der DBV Winterthur Holding AG, der Deutsche Börse AG, der IVG Immobilien AG. Er war Beirat der Borussia Dortmund Geschäftsführung GmbH und bei der Commerzbank AG. Am 30. November 2010 wurde Merz bei der Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund in den Aufsichtsrat gewählt. Merz war Mitglied des Verwaltungsrates der BASF Antwerpen. Seit 2009 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Weber Industrieholding SE. Zu Beginn 2010 wurde er in den beratenden Verwaltungsrat der Bank HSBC Trinkhaus und Burkhardt berufen. Später wurde er hier Aufsichtsrat. Weiterhin ist Merz Mitglied im Verwaltungsrat der Stadler Rail AG. Seit Dezember 2017 ist er Aufsichtsratsvorsitzender des Köln-Bonner Flughafens. Und seit März 2016 ist er Aufsichtsratschef und Lobbyist für den deutschen Ableger des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock.
Ich denke, wir müssen uns nicht weiter über die anderen Mitbewerber für den CDU-Chefsessel unterhalten. Also Jens Spahn zum Beispiel oder Kramp-Karrenbauer werden sich nie gegen Mr. BlackRock durchsetzen können. Dazu ist diese Firma viel zu einflussreich. Und wie sieht sich Merz selber? Achtung, jetzt wird's wirklich komisch.
Ich habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Das ist ein politischer Kampfbegriff geworden, anders als er ursprünglich mal von denen, die den Liberalismus in Deutschland formuliert haben, gedacht war. Und deswegen habe ich mich von diesem Begriff auch immer distanziert. Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein Wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch. Und das hat die CDU ja auch immer stark gemacht, dass sie in der Lage war, diese Strömungen miteinander zu verbinden. Und ich habe mich im Grunde genommen allen Teilen in gleichem Maße verbunden gefühlt. War allerdings auch immer der Überzeugung, dass ein Sozialstaat nur das ausgeben kann, was eine Wirtschaftsnation oder eine Volkswirtschaft auch in der Lage ist zu verdienen. An der Überzeugung ändert sich bei mir auch in Zukunft nichts. Dass wir trotzdem große Herausforderungen haben, dass wir eine gespaltene Gesellschaft haben. Übrigens, wenn wir mal in einigen Jahren zurückblicken werden auf die Folgen der Finanzkrise. Die Finanzkrise wird die Spaltung noch weiter vertieft haben, insbesondere wegen der Nullzinspolitik der Zentralbanken. Die Folgen, die können wir heute erst ahnen, die werden wir erst in einigen Jahren wirklich verstehen. Ich bin schon der Auffassung, dass wir grundsätzlich über die Frage bis hin zu der Frage, wie beteiligen wir eigentlich eine größere Zahl von privaten Haushalten an den Kapitalmärkten, dass wir über diese Frage reden müssen. Deutschland hat eine viel zu kleine Zahl von Aktionären. Andere Länder sind da viel weiter als wir und ich möchte auch dazu einen Beitrag leisten, dass wir weiterkommen.
Ja, naja, doch, super. Ja, ja, ich möchte dazu einen Beitrag leisten. Ich möchte auch meinen Beitrag leisten. Fass das jetzt mal zusammen. Also, der Herr Merz versteht sich nicht als Neoliberaler. Das erinnert uns ja daran, also er erinnert uns daran, dass die Folgen der Finanzkrise ja bis heute nicht überwunden wurden, ohne darauf hinzuweisen, dass er selber ja von diesen Verursachern bis heute wahnsinnig gut bezahlt wird. Und er wünscht sich, dass die Deutschen einfach mehr Aktien kaufen. Ach, Herr Merz. Ah, wenn ein Löwe sich bei Ihnen als Vegetarier vorstellen würde, würden Sie diesem Löwen glauben? B. Erkennen Sie die Ironie, wenn die Verursacher der Finanzkrise Sie gerne im Kanzleramt sehen wollen, um Deutschland zu sanieren? Ja, und C. Welche Aktien empfehlen Sie dem Heer der Aufstocker, der Hartz-IV-Empfänger und der Langzeitarbeitslosen? Ja, da bin ich wirklich mit einer Antwort rechnen. Hier ein paar Informationen an unsere Zuschauer zu Ihrem letzten Arbeitgeber. BlackRock.
Noch nie hat es ein Imperium wie BlackRock gegeben. Mehr als 4 Billionen Dollar verwaltet der amerikanische Vermögensverwalter. Keine Bank, kein Fonds hat annähernd so viel Einfluss. BlackRock investiert, analysiert und berät Großinvestoren, Finanzministerien, Notenbanken. Längst hält die Schattenbank, die unterhalb des Radars nationaler und internationaler Bankenaufsichtsbehörden agiert, relevante Anteile der wichtigsten Unternehmen wie Allianz, BASF, Adidas oder der Deutschen Bank. Gründer und Chef von BlackRock, Larry Fink, spinnt unsichtbare Fäden in der globalen Wirtschaft, aber auch hier, direkt vor unserer Haustür. Eine falsche Bewegung und die Finanzwelt könnte ins Wanken geraten. Es ist höchste Zeit, BlackRock ins Visier zu nehmen.
Die Autorin dieses Buches über BlackRock äußerte sich zur Merz-Kandidatur folgendermaßen. Es geht nicht um Erfahrung, sondern um Verbindung. Die Gefahr besteht bei einer solchen Rückkehr auch darin, dass der Betreffende sich die Sichtweise seines Arbeitgebers zu eigen macht. Ich denke, genau deshalb hat BlackRock diesen Mann ja ins Kanzleramt geschickt. Und wer hat das alles im Hintergrund dezent organisiert? Wolfgang Schäuble. Demokratie for sale. Kann sich noch wer an den Fall Skripal erinnern? Und welche Folgen der hatte? Ich fasse es mal zusammen. Am 4. März 2018 wurde der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal zusammen mit seiner Tochter Julia bewusstlos in der englischen Stadt Salisbury aufgefunden. Wenig später hieß es, die beiden seien mit dem von Russen erfundenen Nervengift Novichok in Kontakt gekommen. Ergo, der Kreml müsse dahinter stecken. Die EU wies auf den bloßen Verdacht hin zahlreiche russische Diplomaten aus, obwohl bis heute die Behauptung, Russland sei der Täter, nicht bewiesen werden konnte. Was ist mit den Skripals heute, ja? Haben sie das tödliche Nervengift überlebt? Ja? Ja, haben sie, sind aber seither vom Radar komplett verschwunden. Es gibt null Kontakt zur Presse. Was es gibt, sind Sanktionen gegen Russland. Bis heute. Ohne einen gerichtsfesten Beweis. Vergleichen wir das mit dem Fall des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Khashoggi wurde, das hat die saudische Regierung längst zugegeben, beim Besuch ihrer Botschaft in Ankara brutal ermordet. Die Tat wurde von langer Hand geplant und die Leiche offensichtlich wie im Film Fargo zersägt. Hätte Russland so etwas getan oder China oder Nordkorea oder der Iran, wäre der Fall klar. Sämtliche Beziehungen würden über Jahre eingefroren. Die entsprechenden Botschafter könnten ihre Koffer packen und das Geld auf den Auslandskonten hätte man über Jahre eingefroren. Der Täter müsste mit massiven Wirtschaftssanktionen rechnen, die das Land lähmen würden und jeder, der es wagt, diesen Boykott nicht mitzumachen, bekäme Probleme mit den USA. Die Zeichen stünden also auf Krieg, ich glaube, so kann man das sagen. Wie sehen nun die Konsequenzen aus, nachdem der kaltblütige Mord an einem Journalisten von Saudi-Arabien durch Saudi-Arabien selber feststeht und von Riad auch gar nicht bestritten wird? Was passiert? Nichts. Kleine Morde unter Freunden spielen in NATO-Kreisen offensichtlich überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, man macht jetzt erst recht Geschäfte mit diesem Land. Stichwort Investorenkonferenz. Der Mord an Khashoggi ist aus den Schlagzeilen raus, während der Fall Skripal weiter die Beziehung der NATO zu Russland belastet. Warum? Saudi-Arabien wird noch gebraucht. Es soll, wie seinerzeit der Irak, gegen den Iran in Stellung gebracht werden, um mittelfristig das chinesische Großprojekt, die neue Seidenstraße, zu boykottieren. Die Trassen durch Eurasien führen nämlich genau durch den Iran. Und diesen Job des Aggressors soll eben Riad machen. Und das Land gibt deswegen auch gerade so richtig Geld aus bei uns, ja.
Zum Beispiel 416 Millionen für deutsche Rüstung oder 3,5 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen Uber, 2 Milliarden in Tesla, 1 Milliarde in die Tesla-Konkurrenz Lucid Motors, 300 Millionen in Twitter, 250 Millionen zu Snap.
Zudem ist Saudi-Arabien der größte Erdöllieferant Frankreichs und der zweitgrößte Abnehmer von französischen Rüstungsprodukten. Was erklärt, warum Macron Sanktionen gegen Riad für reine Demagogie hält? Und dann gibt es da ja noch diesen General Ahmed al-Assiri, der Chef des saudischen Geheimdienstes, von dem man ja annimmt, er hätte den Mord an Khashoggi im Auftrag des Kronprinzen geplant und erfolgreich ausgeführt. Sein Kriegshandwerk hat der General dann auf der Militärschule Saint-Cyr gelernt. Auf Macron, den ehemaligen Rothschild-Investmentbanker und aktuellen Hoffnungsträger in Paris, ist einfach Verlass. Ich denke, hätten wir jetzt das Jahr 1789, wäre er der richtige Mann, um die französische Revolution im Keim zu ersticken. Noch dollarscheinheiliger sind dann die USA im Fall Khashoggi. Trump gibt sich mit der Legende zufrieden, Khashoggi hätte in der Botschaft einen Streit angefangen, wobei es zu einer kleinen Rangelei gekommen sei. Naja, und dabei wäre er eben umgekommen. Ist das so? Aber wo ist denn dann die Leiche? Hat schon mal irgendjemand in der Westpresse nach der Leiche gefragt? Wurde sie zerstückelt, als Khashoggi in den Mixer fiel? Oder hat sich der Mann im Badezimmer der Botschaft erst eine Wanne mit Säure eingelassen und dann den Abfluss genommen? Wissen wir alles nicht. Was wir wissen ist, dass die Bundesregierung an echter Aufklärung nicht wirklich interessiert ist, aber sie ist vor allem, sie ist so betroffen.
Mit großer Betroffenheit haben wir die Bestätigung des gewaltsamen Todes von Jamal Khashoggi aufgenommen. Unser Mitgefühl gilt seiner Verlobten sowie seinen Angehörigen und Freunden, deren Befürchtungen sich nun in trauriger Weise bewahrheitet haben. Wir verurteilen die Tat in aller Schärfe. Von Saudi-Arabien erwarten wir Transparenz im Hinblick auf die Todesumstände und die Hintergründe. Verantwortliche müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die vorliegenden Angaben zu den Abläufen im Konsulat in Istanbul sind nicht ausreichend.
Richtig lächerlich machte sich dann die Tagesschau am 20.10. bei ihrem Kommentar zu Khashoggi. Da konnte man Folgendes lesen. Das Unvorstellbare ist eingetreten. Ist Saudi-Arabien so weit gesunken wie Hussein und Gaddafi, Oppositionelle einfach ermorden zu lassen? Offensichtlich ja, meint Reinhard Baumgarten. Sehr geehrter Herr Baumgarten, ist Ihnen bekannt, wie Hussein und Gaddafi umgekommen sind? Man hat beide Staatschefs erst durch den Westen hochgerüstet, dann über Jahre geopolitisch benutzt, dann in einen Krieg verwickelt und später nicht vor ein ordentliches Gericht gestellt, sondern von einem aufgehetzten Mob lynchen lassen. Und in welchem Zustand, Herr Baumgarten, ist Libyen oder der Irak denn heute? Würden Sie sagen, dass die Situation sich dank des Regime-Changes dort gebessert hat? Würden Sie gerne dort wohnen mit Ihrer Familie? Und dann noch was zu Ihrer Schlagzeile, ja, also zum Kommentar. Das Unvorstellbare ist eingetreten. Oppositionelle ermorden zu lassen, das ist Tagesgeschäft für die USA. Ja? Man nennt das dann Drohnenprogramm. Schon mal davon gehört? Da gab es sogar einen Film, ja? Sie gehen noch ins Kino.
You literally just kind of hover. And you would wait until he walked out to the field to meet with some friends for something. And you'd blow him up. Drop a Hellfire missile on him. Maybe we killed our objective, maybe we killed a guy who we thought was our objective. You don't know.
When I first got into the military, I was thinking it was a force for good in the world. I thought I was going to be on the right side of history, and today I don't believe I was.
I still have a top secret clearance, so I have to be extraordinarily cautious about what I can and can't say on camera.
My job was to watch what's happening in the video, the drones, and identify everything.
Adolescent near the rear of the SUV.
That's deceptive. You get the opinion that you're at 10,000 feet, you see this photograph, you know what's going on. You don't know what's going on. You know what you see in two dimensions.
You see someone die because you said it was okay to kill them.
It's too easy. They just emboldened commanders.
Sensors went up, but the party began.
Because there is no threat.
Oh, sweet target.
I mean, this could grow to get so out of control.
Somebody downstairs was knocking at the door, and immediately both people at the door shoved FBI badges in my face.
I lost part of my humanity working in the drone program.
You know how many people are here? How many people are here?
It's a secret program. I can't just go telling the public what it is. What I can tell you is that to me, it's frightening.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die CIA von der geplanten Ermordung des saudischen Journalisten wussten. Schon 2016 hatten die Saudis nämlich versucht, Khashoggi entführen zu lassen. Aber die Aktion schlug fehl und der damalige saudische Geheimdienstchef, also der damalige General Yusuf bin al-Idrisi, musste daraufhin seinen Posten räumen und wurde durch General Ahmed al-Assiri ersetzt. Und der war ja jetzt ein bisschen erfolgreicher. Warum die USA vielleicht heimlich froh sind, Khashoggi los zu sein, liegt meiner Meinung nach auf der Hand. Der Mann hatte nämlich als Reporter zweimal Kontakt nach dem 11. September zu Osama bin Laden. Er hat ihn interviewt. Er war also ein saudischer Insider. Er wusste zu viel. Ich denke, wir machen den Sack im Fall Khashoggi jetzt einfach mal dahingehend zu, indem wir behaupten, Kronprinz Mohammed bin Salman hätte mit dem Mord an dem Journalisten Khashoggi gar nichts zu tun. Hier liegt zudem eine Verwechslung vor. Kronprinz Mohammed bin Salman ist in Wahrheit Bud Spencer. Und der ist seit 2016 ja im ewigen Ruhestand. Fall also abgeschlossen. Natürlich könnte man jetzt auch noch das aktuelle Buch von Michael Lüders empfehlen, ja, wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt. Aber wozu? Ich meine, wer ist schon an Fakten interessiert, wenn er die Tagesschau haben kann? Kommen wir zum Anfang der Sendung zurück. Kriegsvorbereitungen. Das ist keine Übung 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die NATO lässt nichts und versucht, um einen neuen Krieg auf der Eurasischen Platte zu inszenieren. Russland, der Iran und China sollen davon abgehalten werden, den USA den Rang abzulaufen. Und wie geht man jetzt vor? Indem die USA einseitig den INF-Vertrag gekündigt haben. Begründung, die Russen würden sich nicht an den Vertrag halten. Beweise? Nö. Endlich sind wieder atomar bestückte Mittelstreckenraketen in Europa erlaubt. 500 bis 5500 Kilometer Reichweite. Die Dinger sind so schnell, also am Ziel, dass der Gegner, wenn es zu einem Fehlalarm kommt, gar nicht mehr zum roten Telefon greifen kann. Er muss seine Raketen ebenfalls aus den Silos raushauen, für alle Fälle. Ja? Und Europa wird dann von den USA in diesem Krieg zum Schlachtfeld gemacht und missbraucht. Und Deutschland sagt zu all dem Ja und Amen und lässt sich das als nukleare Teilhabe andrehen. Also Selbstmord, aber mit modernisierten Atomwaffen. Und wie verkauft uns das ZDF? Ja, also diese einseitige Kündigung des INF-Vertrages durch die USA, ohne Beweise, ja, des Vertragsbruches, ja. Ich meine, man muss das hören, ja, um es glauben zu können.
Also Putin hat ja gestern mal wieder die Sphinx gegeben. Er hat so relativ blauäugig sich hingesetzt und gesagt, also er verstünde die amerikanische Kritik überhaupt nicht. Die Vorwürfe seien doch an den Haaren herbeigezogen und das sei ja nun alles andere als freundschaftlich. Das ist ein Ablenken von den Vorwürfen, natürlich auch begünstigt dadurch, dass die Amerikaner etwas behaupten, aber keine Beweise vorlegen.
Alles klar? Wenn die USA Russland etwas unterstellen, ohne es beweisen zu können, lenkt Putin ab, wenn er die Beweise nicht endlich auf den Tisch packt. Für alle, die nicht verstehen, was hier wirklich läuft. Es ist ein Atomkrieg aus Versehen, The Day After, den Film ruhig mal googeln. Sobald der Westen einen Atomknopf betätigt, eine Rakete abfeuert, zum Beispiel aus Versehen, hat es alles schon gegeben, Fehlalarm, also absichtlich oder Fehlalarm, drückt der Kreml auf den roten Knopf. Es kommt zum Vergeltungsschlag.
Wir haben ein System geschaffen und verbessern es ständig. Es muss verbessert werden. EWS, ein Raketenfrühwarnsystem. Dieses System erfasst auf globaler Ebene, welche Arten von Starts strategischer Raketen aus den Meeren und Ländern durchgeführt werden. Das ist das Erste. Und zweitens bestimmt es den Flugweg, als drittes bestimmt es die Region, in dem die Atomwaffen zünden werden. Und wenn wir überzeugt sind, das geschieht innerhalb von ein paar Sekunden, dass der Angriff auf das Territorium von Russland zielt, nur dann schlagen wir zurück. Auf gegenseitiger Basis. Warum gegen? Weil der Aggressor auf uns zufliegt. Natürlich ist dies eine globale Katastrophe, aber ich wiederhole, wir können nicht die Initiatoren dieser Katastrophe sein, ohne Präventivschlag. Ja, in dieser Situation warten wir auf den Einsatz von Nuklearwaffen gegen uns und tun selbst aber nichts. Aber dann muss der Aggressor wissen, dass Vergeltung unvermeidlich ist und er zerstört wird.
Wie sehr es die USA auf einen Krieg anlegen, zeigt das Beispiel Iran. Obwohl sich das Land an den Atomvertrag hält, was von der Internationalen Atomenergiebehörde ja auch bestätigt wird, brechen die USA den von der UN ratifizierten Vertrag. Seit dem 5.11. Punkt 6 Uhr laufen gegen Teheran wieder Wirtschaftssanktionen. Man möchte das Land wirtschaftlich strangulieren. Ja? Und wer nicht bereit ist, wie die USA, dieses internationale Recht zu brechen, der wird von den USA bestraft. Man muss diesen Satz sich wirklich auf der kleineren Hand zergehen lassen. Wer als Partner eines Schwerverbrechers nicht mitmacht, wird ebenfalls attackiert von der Wertegemeinschaft. Natürlich passt das der deutschen Wirtschaft überhaupt nicht, aber sie macht mit. Besser sieht es ja für Italien und Griechenland aus, denn beide Länder haben von den USA die befristete Sondergenehmigung erhalten, auch weiter Öl vom Iran zu kaufen. Und da gibt es eine ganz kuriose Begründung. Mit Griechenland verbindet die USA eine neue militärische Zusammenarbeit und die Italiener sind offensichtlich so pleite, dass sie das Öl vom Iran günstiger bekommen und vielleicht erst später bezahlen. Ja? Was hat der Iran inzwischen getan? Er hat sich eine dollarunabhängige Kryptowährung zugelegt. Ja? Das könnte reichen für einen wirklichen Krieg, Abwendung vom Dollar. Schließlich ist das Land ja auch gar keine richtige Demokratie, so wie Saudi-Arabien. Nee, wie läuft es denn überhaupt in diesem Mullah-Staat? Wir haben uns da mit Jochen Mitschka mal unterhalten. Er ist Autor dieses Buches Schattenkriege des Imperiums. Wie läuft das im Iran?
Also wir waren da stehen geblieben, dass was dürfen die Wähler wählen? Die dürfen also erstmal den Präsidenten wählen, der Regierungschef ist, der hat dann sein Kabinett. Und dann dürfen die Wähler das Parlament wählen. Das Parlament hat durchaus Einfluss, auch wenn das so dargestellt ist. Und die holen sich auch immer mehr Einfluss, das Parlament. Und letztendlich darf es ein Teil von dem sogenannten Verfassungsgericht, also der
Wächterrat,
dem Wächterrat wählen. Das sind also drei wichtige Dinge, wo sie Einfluss nehmen
direkt
können. Genau.
Das ist also direkt der Demokratie direkt. Als bei uns.
Ja, genau.
Oder sehe ich das falsch?
Doch, das sehen Sie richtig. Weil bei uns dürfen wir gerade mal
Die Parteien wählen,
die dann über ihre Listen dann die entsprechenden Politiker in Landtag und Bundestag bringen und dann ist
Ende. Das ist Ende bei uns, ja.
Wir dürfen
also sonst wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Mitschka, dann ist es so, dass wir weniger direkte Demokratie haben in unserer BRD als die Iraner in ihrer Republik, die mehr Zugang haben, direkt auf Köpfe einzuwirken.
Ja, wobei man muss jetzt natürlich wieder relativierend sagen, der Wächterrat hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wer überhaupt als Kandidat auftreten darf. Aber dem muss man wieder entgegnen, ja, und in Deutschland gibt es die Parteien. Wenn du nicht in der Partei bist und nicht die entsprechenden Netzwerke hinter dir hast und so weiter, dann hast du überhaupt keine Chance, irgendwo ein Amt oder ein Mandat zu bekommen.
Und wenn du aber Verbindung hast, kommt aus dem Nichts der Herr Schulz? Und ist auch dann wieder weg. Also da sehen wir ja, was los ist. Würden Sie diesen Wächterrat, weil das gibt es bei uns nicht, also heißt nicht bei uns so, aber würden Sie sagen, das ist sowas Ähnliches wie das Bundesverfassungsgericht?
Durchaus, ja.
Also das ist das Bundesverfassungsgericht, das guckt, dass die Kandidaten und Parteien sich an die Verfassung halten.
Genau.
Ist bei uns ja auch so. Wenn plötzlich eine Partei käme, deren Ziel es ist, die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik in Frage zu stellen oder aufzuheben, dann würde auch das Verfassungsgericht sagen, geht nicht. Also da endet dann die Freiheit.
Ja, genau. Das,
okay.
Das kann man direkt sagen, dass das ein direkter Vergleich ist. Das ist auch so, insofern ein direkter Vergleich, wenn man sieht, dass ehemalige Ministerpräsidenten von eines Bundeslandes, der also in dem Bundesland Gesetze erlassen hat, dann später Verfassungsrichter wird und über die verfassungsmäßige Rechtmäßigkeit von Gesetzen, die seine Kollegen gemacht haben. Also,
Sie reden über Deutschland?
Ja, über Deutschland.
Und was machen die Chinesen? Also die Chinesen, die bauen. Eben wurde die längste Seebrücke der Welt fertiggestellt. Die verbindet das Festland Macau mit Hongkong und ist gerade mal 55 Kilometer lang. Zudem bauen die Chinesen an 9 Wasserstofftankstellen, und zwar in Deutschland. Während es sich unsere Automobilindustrie immer noch überlegt. Ja? Wer mehr über China erfahren will, neues Format bei KenFM zur Sache, Spezialgebiet China, online. Einfach mal einklicken. Aber wir haben ja noch diesen Berliner Flughafen. Und der ist zwar immer noch nicht fertig, aber er macht uns fertig, und zwar mit den täglichen Kosten. Kommen wir am Schluss zum Fazit dieser Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 47. Freunde, unsere Regierungen stehen nicht hinter uns. Nein, sie stehen uns im Weg. Ja, sie sind beratungsresistent, stehen auf der Lohnliste des Geldadels und haben kein Problem damit, uns in den nächsten Krieg zu treiben, bei dem sie leider nicht mitgehen können. Damit wir da mitmachen, demontieren sie in ganz Europa den Sozialstaat, bis wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen, weil uns das Wasser bis zum Hals steht, oder wir Flüchtlinge für alles verantwortlich machen. Fakt ist, wir alle sind Opfer. Sarah Wagenknecht sieht das genauso und stand am 9. November vor dem Brandenburger Tor. Ja, die Hauptstadtpresse hat es leider nicht geschafft, aber Sputnik war da.
Nein, wir haben heute wieder im Bundestag, am Schluss der Zeremonie und am Schluss des Gedenkens, haben wir wieder gesungen, alle oder zumindest ein Großteil des Bundestages, Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit. Ja, wer ein einiges Land will, der muss die soziale Spaltung überwinden. Wer nicht will, dass rechte Rattenfänger immer stärker werden, der muss alles dafür tun, dass sich Menschen auch von der Politik vertreten fühlen, von dem, was Regierungspolitik in diesem Land ist. Das ist doch der Kern. Nur dann haben doch die keine Chance, die Demokratie abbauen wollen und erledigen wollen. Oder auch Recht. Haben wir eine Herrschaft des Rechts, wenn auf der einen Seite, ja, für die normalen Leute, da gilt das Recht. aber auf der anderen Seite gibt es kriminelle Bankster, die über Jahre hinweg zum Beispiel mit Cum-Ex-Geschäften den Steuerzahler um 32 Milliarden Euro prellen und die Bundesregierungen wissen es und sie gucken zu und sie machen nichts. Schlimmer noch, sie machen noch ein neues Bankengesetz, was sie sich von den Banken schreiben lassen. Das ist doch kein Recht, das ist doch Unrecht, was da regiert. Diese ganzen Steuerskandale generell auch bei den Unternehmen, wo es irgendwie zum guten Ton gehört, dass man gerade, wenn man besonders viel verdient, möglichst wenig an die Allgemeinheit abgibt. Auch da wird einfach zugeguckt. Oder nehmen wir solche Fälle wie den Dieselskandal. Da ist Betrug, da ist tatsächlich Betrug stattgefunden. Und wer wird haftbar gemacht? Wer wird tatsächlich zur Verantwortung gezogen? Niemand. Das heißt, auch das Recht ist zweigeteilt in diesem Land. Und ich finde, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen haben wir Aufstehen gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen ein einiges Land und wir wollen das Recht für alle gilt.
Und jetzt? Freunde, lasst euch den souveränen Nationalstaat nicht kaputt machen. Wehrt euch, ja, zum Beispiel mit zivilem Ungehorsam. Aber vor allem lasst euch nicht gegeneinander aufhetzen. Diese Regierungen, also Plural, die werden wir nur im Team los, wenn wir kollektiv aufstehen. Ja? Und dazu brauchen wir vor allem auch eigene Kommunikationskanäle. KenFM gehört seit 7 Jahren dazu, YouTube nur noch vorübergehend. Ja? Unterstützt uns deshalb, das ist wirklich wichtig, beim Errichten eigener Server, zum Beispiel mit Bitcoins, ja? Oder holt euch die KenFM-App, damit wir euch übermorgen auch noch erreichen können. Ihr könnt euch auch bewaffnen, allerdings nur intellektuell. Noam Chomsky hat dazu gerade ein neues Buch veröffentlicht, nämlich Kampf oder Untergang, warum wir gegen die Herren der Menschheit aufstehen müssen. Müssen, nicht sollen, sondern müssen. Und das letzte Wort hat Friedrich Schiller. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen, der meint uns, aufhören zu kriechen. Es ist also bei uns. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gibt es nur eine Parole, die alternativlos ist und die auch nicht verhandelbar ist, global, nämlich nie wieder Krieg. Ganz einfach. Nie wieder Krieg. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Wir sehen uns auf der Straße.